Anfang mal gesehen, dass Gott oder das Wort, hier redet ja Johannes nur mal vom Wort, vom Logos. Und das Logos ist natürlich Jesus. Dass der Logos, also Jesus, von Anfang an war und dass er Gott ist. Wir haben auch gesehen in diesen ersten Versen schon von Johannes-Evangelium, dass er der Schöpfer von allem ist. Also dass durch Jesus Gott alles erschaffen hat. Wir haben auch schon gesehen, dass er das Leben ist. Jesus ist das Leben. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Er erhält das Leben. Jesus ist das Licht der Welt. Das einzige Licht der Welt. Von einem geistlichen Punkt aus gesehen. Er kam in die Welt, also der Schöpfer selber, durch den alles erschaffen wurde. Er wurde Mensch, wie wir. 100%ig Mensch, war aber auch und ist immer 100%ig Gott. Er kam in die Welt, aber viele nahmen ihn nicht auf. Das Volk, zu dem er kam, also die Juden, von dem er stammte als Mensch, die meisten nahmen ihn nicht auf. Dann haben wir auch gesehen, in der letzten Predigt, da heißt es, war der zentrale Vers, Johannes 1,12, wo es heißt, die, die ihn aufnahmen, haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Heute wollen wir uns anschauen, was denn die Jünger gesehen haben. Also müssen wir eben daran denken, dass der Johannes, wenn er das schreibt, da war er auf dieser griechischen Insel, Patmos, hat das geschrieben, viel, viel, viel später, und schaut jetzt also zurück auf das Ganze, was sie gesehen haben, als Jesus bei ihnen war. Also von dieser Herrlichkeit spricht er. Und jetzt wollen wir uns ansehen, was sind denn diese verschiedenen Aspekte der Herrlichkeit, die die Jünger gesehen haben. Das erste davon haben wir schon gesprochen. Der eine Aspekt seiner Herrlichkeit ist, dass er Gott ist. Da müssen wir daran denken, dass diese Jünger, die haben diesen Jesus, diesen Menschen kennengelernt, haben von ihm gehört, haben ihn gesehen und dann sind sie Jünger geworden. Aber das erste, was sie gesehen haben, war ganz einfach, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Aber wer ist dieser Mensch? Und dann haben sie gesehen, dass dieser Mensch eben nicht nur Mensch ist, sondern dass er Gott ist. Gottes Sohn. Nicht, dass er einen Anfang gehabt hätte, dass Gott ihn gezeugt hätte und er hat einen Anfang gehabt. Das hat er als Mensch, aber nicht als Gott. Also sie haben gesehen, dass er Gott ist und dass er der Sohn von Gott ist. Also ein Teil dieser Herrlichkeit haben sie ja gesehen, dann auf dem Berg der Verklärung, wie wir das so schön nennen. Und darüber schreibt ja Petrus dann in seinem zweiten Brief Folgendes. Denn nicht, weil wir klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott dem Vater Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Da redet also Petrus davon, was sie selber erlebt, gesehen, gehört haben, auf dem Berg, als Jesus verklärt wurde. Aber da waren ja nur die drei, Johannes, Jakobus, und Petrus waren da dabei, aber die haben das gesehen. Die haben diese Manifestation der Herrlichkeit von Jesus gesehen. Sie haben aber Jesu Herrlichkeit nicht nur in Anführungszeichen nicht nur bei der Verklärung gesehen, sie haben seine Herrlichkeit auch gesehen, als er Wunder tat. Als er auf dem Wasser gegangen ist, als er Kranke geheilt hat, als er Taube hörend gemacht hat, als er Blinde sehend gemacht hat. Sie haben seine Wunder gesehen. Das ist auch ein Aspekt der Herrlichkeit von Jesus. Viele denken ja, Wunder, die gibt's gar nicht. Darum ist der Jesus der Bibel nicht der historische Jesus. Der historische Jesus, das war einfach ein Mensch. Wunder gibt's nicht. Aber es gibt Wunder. Natürlich, weil wir an eine übernatürliche Existenz oder Welt glauben. Wir wissen als Christen, dass es nicht nur das gibt, was wir sehen, sondern dass es eine übernatürliche Welt gibt, von der Jesus kam. Und von der her auch alles kam, was erschaffen ist. Jesus ist ja der Schöpfer, nicht? Der das alles gemacht hat. Dann kann er also diese Schöpfung auch manipulieren. Etwas tun, was gegen die physikalischen Gesetze sind, die er ja gemacht hat. Also kann er auf dem Wasser gehen, ist doch gar kein Problem. Also kann er Blinde hörend machen. Also kann er Blinde sehend machen natürlich und Taube hörend machen. Das kann er, weil er der Schöpfer ist und weil er ganz genau weiß, wie das alles geht. Und für Menschen, die eine übernatürliche Welt glauben, dass es Gott gibt, der mehr ist als das, was wir sehen, dass es eine übernatürliche Welt gibt, sind Wunder kein Problem. Und in diesen Wundern haben die Jünger die Herrlichkeit des Jesus gesehen. Aber auch in seiner Lehre. Wenn Jesus gesprochen hat, wenn er gelehrt hat, dann steht in der Bibel, da war eine Autorität dahinter. Er hat das mit Autorität gemacht. Das waren nicht nur einfach schöne Worte, sondern da hat man gemerkt, da ist etwas dahinter, da ist Wahrheit dahinter, da ist Echtheit dahinter. Das hat man gemerkt. Er hat mit Autorität gelehrt. Sie haben seine Herrlichkeit auch gesehen in seiner Auferstehung und dann in seiner Himmelfahrt. Das haben wir ja die ja gesehen, wie er da einfach aufgehoben wurde und in den Wolken verschwand. Und so lesen wir dann auch später im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 11, das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, also durch diese Zeichen, und seine Jünger glaubten an ihn. Also ein Aspekt davon, von der Herrlichkeit von Jesus hier, ist, dass er Gott ist, der Schöpfer, der alles gemacht hat und der diese Schöpfung auch manipulieren kann, in einer Art und Weise, die physikalischen Gesetzen widerspricht. Dann das Zweite, sie haben seine Herrlichkeit gesehen in seiner Gnade. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, nicht? Wenn ich jetzt am Anfang gefragt hätte, erzählt mir mal, was denkt ihr, wie sieht man oder wie haben die Jünger die Herrlichkeit von Jesus gesehen, hättet ihr da gesagt, seine Gnade? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte es nicht gesagt. Aber es ist tatsächlich natürlich ein Aspekt seiner Herrlichkeit. Warum? Weil nur Jesus vergeben kann. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und die konnte er auch nicht einfach so vergeben. Er konnte nicht einfach sagen, ja, ihr habt gegen meine Heiligkeit verstoßen. Und jetzt vergebe ich euch einfach. Das konnte er nicht. Und weil er das nicht konnte und weil er Sünde bestrafen muss, ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Das werden wir ja dann später feiern. Gott konnte nicht einfach vergeben. Manche Menschen haben damit Probleme, nicht? Und sagen, ja, wieso musste Jesus am Kreuz sterben? Gott ist ein brutaler Gott, ein blutrünstiger Gott, hört man manchmal, nicht? Aber wenn man Gottes Herrlichkeit einfach, oder Gottes, seine Heiligkeit einfach verletzen könnte, ohne dass etwas geschieht, dann wäre sie nichts wert. Gott konnte nicht gegen seine Heiligkeit Sünden einfach vergeben. Sünde muss bestraft werden. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und darum kann er gnädig sein. Und darum ist die Gnade ein Aspekt seiner Herrlichkeit. Gott ist gnädig. Gott will vergeben und er tat alles, damit das möglich ist im Tod von Jesus. Also in der Gnade sehen wir einen Aspekt der Herrlichkeit von Gott. Ich lese hier schnell was Gnade ist. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln des allmächtigen Gottes, auf das wir Menschen keinerlei Anspruch haben, das wir nur als Geschenk dankbar annehmen können. Jesus Christus, seinem Sohn, hat Gott uns seine überströmende, in Jesus Christus seine überströmende Gnade angeboten. Also das ist Gnade. Gnade ist nicht etwas, was wir verdienen. Gnade ist nicht etwas, was wir erwirken können oder verdienen können. Nicht mal. Wir verdienen es nicht, weil wir Sünder sind und wir können es nicht verdienen, weil wir Gottes Heiligkeit nie genügen können. Also ist es ein Geschenk. Aber es ist ein Teil von der Herrlichkeit Jesu. Das ist etwas Wunderbares, nicht? Gott ist gnädig. Gott, das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Darum hat er ja auch alles getan, damit wir Vergebung erfahren können. Also ein Aspekt der Herrlichkeit von Jesus, die Jünger gesehen haben, ist seine Gnade. Ein anderer Aspekt der Herrlichkeit, die sie gesehen hat, ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Er sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Das ist, weil die Welt nie Frieden haben kann, solange sie nicht Jesus anerkennt. Ist unmöglich. Da können sie noch lange Friedensverhandlungen machen und. Solange die Welt nicht erkennt, wer die Wahrheit ist, kann kein Friede sein. Und das ist auch das, was wir Menschen sagen müssen. Du kannst keinen Frieden haben ohne Jesus. Ist unmöglich. Er ist die Wahrheit. Und nur die Wahrheit. Und nur wer das anerkennt, hat die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, nichts Falsches ist an ihm. Das haben die Jünger gesehen. Die haben gesehen, wie er lebt. Die haben gesehen, was er tut. Die haben gesehen, wie er mit Menschen umgeht. Die haben gesehen und gehört, wie er redet. Er ist Wahrheit und in ihm ist nichts Falsches. Ganz im Gegensatz zu falschen Propheten, zu falschen Messiasen. Und alle Propheten, die nicht im Namen des Gottes der Bibel reden, sind falsche Propheten. Mohammed war ein falscher Prophet. Und wer den Koran und das Leben des Mohammed genau studiert, ist augenfällig. Der sieht das. dass er ein falscher Prophet war und dass er nicht die Wahrheit gesprochen hat. Und das haben alle anderen, die nicht die biblische Wahrheit verkünden. Die verkünden nicht die Wahrheit. Alle Religionen verkündigen nicht die Wahrheit. Die sind nicht der Weg zum Vater. Nur Jesus ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit. Und da ist ja auch das Alte Testament, wo wir lesen, dass all das im Alten Testament nur ein Schatten davon ist. Von was? Von Jesus. Wir haben vorhin von der Gnade gesprochen. Wisst ihr, im Alten Testament, ich lese das mal jetzt, was Hebräer 10, Vers 1 sagt, denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Bisschen kompliziert gesagt hier, aber weißt du was? Das Gesetz kann dir nicht helfen. Das Gesetz kann dir nicht helfen. Es kann dich nur verurteilen. Kann dir nur verurteilen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir lesen so alle Jahre mal durch das Alte Testament und ich erschrecke immer wieder, wenn ich das, also die Gesetze in den 5 Büchern Mose lese. Also da geht einer am Sabbat und liest Holz auf. Den bringen sie zu Moses und sagen, der hat am Sabbat gearbeitet. Den steinigen sie. Das ist Gesetz ohne Gnade. Aber das ist Gesetz. War es Unrecht? Nein, es war Recht. Es war völlig richtig. Da flucht einer seinen Eltern, die bringen ihn zu Moses und er wird gesteinigt. War das Recht? Ja, es war Recht. War das nach dem Gesetz? Ja, es war nach dem Gesetz. Das ist Gesetz ohne Gnade. Das ist aber auch Gottes Heiligkeit ohne Gnade. Aber Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Das ist ein Teil seiner Heiligkeit. Aber das Gesetz kann dir nicht helfen. Vielleicht diese ehemalige Muslime, das Gesetz kann ihr nicht helfen. Nur Jesus kann. Und seine Gnade. Ja, Jesus ist die Wahrheit und nur in ihm ist die Wahrheit. Er stellt die Dinge dar, wie sie sind. Und alles, was dem widerspricht, ist Lüge, ist nicht die Wahrheit. Jesus ist der, wie er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann, also wir haben jetzt gesehen, die Jünger haben die Herrlichkeit von Jesus gesehen, indem, dass sie gesehen haben, er ist Gott, indem, dass sie gesehen haben, er ist gnädig, in dem, dass sie gesehen haben, Jesus ist die Wahrheit. Und dann auch eben in dem, dass sie gesehen haben, er hat den absoluten Vorrang. Er ist absolut überlegen allem anderen gegenüber. Und das hat Johannes, der Täufer, dann ja auch zum Ausdruck gebracht. Der Johannes, der Täufer, der hat ja riesen Eindruck gemacht. Nicht den Leuten. Also die wussten, da ist etwas ganz Besonderes da. Der hat einen riesen Aufruhr gemacht auch. Die Leute sind da hingegangen in die Wüste und haben geschaut, was ist da los? Wer ist der? Also der war schon eine gewaltige Sache, nicht? Und der sagt, dieser Johannes, der Täufer, auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn er war schon vor mir da. Also da der Hinweis auf die Tatsache, dass Jesus ewig ist. Oder dann in Johannes 1, 27, 30 lesen wir auch wieder, dieser von Johannes, das sagt er, dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig. Was? Ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Also da bringt der Johannes der Täufer diesen Vorrang von Jesus, diese Überlegenheit von Jesus klar zum Ausdruck. Und dann sagt er dann auch weiter, am folgenden Tag sieht Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Das hat natürlich dann auch, das kommt dann auch später in den Gebeten von Jesus und den Aussagen von Jesus zum Tragen. Jesus sagt ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und auf Hebräisch ist ja das dann Yahweh. Ich bin, wo Gott mit dem Namen bringt Gott zum Ausdruck, dass er immer war, dass er keinen Anfang hat, kein Ende hat. Gott ist ewig und da beansprucht das Jesus für sich selbst. Und die Leute haben das ja genau verstanden, was Jesus da gesagt hat. Und für die, die da gedacht haben, ah, das ist nur ein Mensch, die haben dann natürlich daraus geschlossen, das ist Blasphemie. Gotteslästerung und haben ihn töten wollen. Aber Jesus ist, ich bin. Er ist Yahweh. Dann in Johannes 17, Vers 5, da betet er und sagt Folgendes, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus ist ewig, genauso wie Gott. Er ist von derselben Substanz, wenn man das so ausdrücken kann, wie Gott der Vater, Gott der Heilige Geist, Jesus als Gott. Also die Jünger haben das gesehen, dass dieser Jesus ganz anders war. Nicht nur ein Mensch. Sondern sie haben in seinem Handeln, in seinem Reden und einfach auch im Sehen gesehen, dieser Jesus ist der Sohn von Gott. Und er ist allem überlegen. Er ist allem überlegen im Alten Testament. Die Gesetze, die Reinigungsvorschriften und all das sind nur ein Schatten von dem, was Jesus ist. Jesus ist diese Erfüllung. Durch die Opfer hat man ja eben Vergebung demonstriert. Aber Opfer konnten die Sünden nicht wegnehmen. Nur Jesus am Kreuz konnte diese Sünden wegnehmen. Das haben sie gesehen, diese Jünger. Der Vorrang von Jesus und seine Überlegenheit. Und dann als fünftes aber auch seine Offenbarung. Was hat er offenbart? Stückweise haben wir davon schon gesprochen. Aber Jesus war diese Offenbarung von Gott, wie das vorher niemand konnte. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also in Jesus sehen und sahen die Jünger Gott. Er war diese perfekte Offenbarung von Gott in seinem Wesen und in seinem Charakter. Gott ist schon Moses erschienen, aber könnt ihr euch nicht erinnern, wie das war? Nicht? Moses hat gesagt, ich will dich sehen. Und Gott hatte gesagt zu Moses, du kannst mich nicht sehen. Wenn du mich sehen würdest, würdest du sterben. Aber ich zeige dir etwas von mir. Dann hat er ihn versteckt da in einem Felsen. Und dann ist er vorübergegangen und Moses konnte noch hinten her schauen. Nicht? Der Moses hat schon was gesehen von der Herrlichkeit von Gott, aber nur so einen Abglanz. Die Jünger haben viel mehr gesehen davon. Nicht die volle Herrlichkeit. Ich glaube, auch die Jünger hätten das nicht ertragen, wie auch wir das jetzt noch nicht ertragen würden. Aber sie haben Jesus gesehen, seinen Charakter. Wer der ist, dieser Jesus. Wie war der? Und das war viel mehr, als was Moses gesehen hat und die Propheten. Jesus offenbarte Gott, den Vater, wie niemand anders das konnte. Da haben wir ja diese Begebenheit mit Philippus, nicht? Philippus sagt zu Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Und in seinem Gebet sagt Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Also wenn die Bibel da von Namen redet, der Name steht für die ganze Person. Okay? Das ist nicht nur einfach eine Bezeichnung, sondern Namen hier steht für die ganze Person. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und in den Briefen lesen wir von Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Also Gott hat sich gezeigt den Menschen in Jesus. Und in Hebräer 1, die einleitenden Verse zum ganzen Brief, da steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat. Ihn auszeichnet vor ihnen. Also Jesus ist viel größer als die Engel. Das ist für uns jetzt ja eigentlich selbstverständlich. Aber der Autor von Hebräer schreibt das hier so. Aber es ist ja klar, dass Jesus, der ja auch die Engel erschaffen hat, oder durch den auch die Engel erschaffen wurde, viel größer ist. Aber diese vier Verse im Hebräer, die fassen das alles zusammen, wer Jesus ist und was er getan hat und wie er sich den Menschen gezeigt hat. Die haben das gesehen. Sie haben Anteil gehabt, die Jünger, an der Herrlichkeit von Jesus. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben wir Anteil an dieser Herrlichkeit? Im Hier und Jetzt. Wir können, ja müssen, seine Herrlichkeit erfahren in diesem Leben. Die Herrlichkeit seiner Gottheit, seiner Gnade und seiner Wahrheit. Die Herrlichkeit von dem, wie er sich offenbart hat. Einmal natürlich durch das, dass wir sein Wort haben, nicht? Und das ist ja nicht nur einfach alte Dokumente. Das ist das Wort. Und Jesus ist das Wort. Das hat Autorität. Und ich hoffe mal jetzt, dass jeder von uns wiedergeboren ist, ein Gläubiger ist, Jesus gehört. Das haben wir erfahren in unserem persönlichen Leben. Wir haben Vergebung der Sünden. Das ist nicht nur ein Wort. Du bist rein vor Gott. Du bist heilig vor Gott. Du bist gerecht vor Gott. Du hast ewiges Leben. Und in diesem Sinne haben wir als eine Tatsache, nicht nur als eine Idee, sondern als eine Tatsache die Herrlichkeit von Jesus erfahren. In seiner Gnade. In seiner Gnade. Und das alles ist nur möglich auch einmal durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Denn jeder Wiedergeborene, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Und wenn nicht der Heilige Geist an uns gewirkt hätte, wären wir nie so weit gekommen, dass wir Jesus aufgenommen haben. Nie. Es war das Wirken des Heiligen Geistes, der uns gesagt hat, das ist Wahrheit. Der uns gezeigt hat, wer Gott ist, heiliger Gott, wer wir als Sünder sind, verloren, nicht vor Gott bestehen können und darum Vergebung brauchen. Darum uns gedemütigt haben, gesagt haben, ja, wir sind Sünder. Wir können Gott nie genügen. Und dann das Angebot von Jesus angenommen haben, sein Tod am Kreuz angenommen haben, zur Vergebung unserer Sünden angenommen haben, dass wir durch Jesus jetzt ewiges Leben haben. Du hast die Herrlichkeit von Gott erfahren in deinem Leben. Du hast. Also, wir können nicht nur als Christen seine Herrlichkeit erfahren, wir müssen sie erfahren. Wir mussten sie erfahren, damit wir Christen werden konnten. Und wir müssen sie auch erfahren, dass wir als Christen leben können. Ein fundamentaler Grundsatz der Jüngerschaft ist Veränderung. Ja, wir sind gerechtfertigt. Wir sind geheiligt, aber wir müssen auch in der Heiligung leben. Wir sind als eine Tatsache, ein Fakt, als ein Status gerechtfertigt vor Gott. Weil unser Leben stimmt mit dem nicht überein, manchmal. Nicht? Unser praktisches Leben. Und das muss sich verändern. Schritt für Schritt sollen wir geheiligt werden in dem, was wir denken, was wir sagen und was wir tun. Aber es ist eine Tatsache, dass wir verändert werden. Da steht nämlich im Römer 8, Vers 29, ein ganz gewaltiger Vers. Da steht nämlich, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, den Ebenbild, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also wir werden dem Ebenbild von Jesus gleichgestaltet. Das ist eine Tatsache. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen. Wir werden mal genauso sein wie Jesus, von unserem Charakter her. Nicht von der Tatsache, dass er Gott ist, wir werden nie Götter sein. Aber seine Brüder und Schwestern, was auch immer wir sein werden im Himmel, das weiß ich nicht. Ob es das denn überhaupt noch gibt, Brüder und Schwestern, ob wir einfach irgendetwas sind, ich weiß es nicht. Paulus wusste das nicht, hat er auch gesagt. Wir wissen nicht, was wir einmal sehen werden, aber wir werden Jesus gleichgestaltet. Das ist eine Tatsache. Aber wir müssen auch was dazu tun. Und das lesen wir dann im Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also wir sind jetzt nicht nur hier im Gottesdienst. Wir sind immer im Gottesdienst. gerade durch in der Woche, noch durch die Woche hindurch, an unserem Arbeitsplatz, zu Hause, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Freunden, was auch immer. Wir sind immer im Gottesdienst. Und passt euch, da geht es dann weiter im Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und im 2. Korinther lesen wir, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Der Heilige Geist wirkt in dir. Und es ist wichtig, dass wir ihm gehorchen und ihm nicht betrüben. Das können wir nämlich. Wenn wir unvorsichtig leben, wenn wir unsere Sünde nicht bekämpfen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Im Kolosser lesen wir, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und das bist du, wenn du wiedergeboren bist, das bist du, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Jetzt sieht man das uns nicht an, dass wir Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes. Hoffentlich merkt man etwas davon in unserem Wesen. Aber ansehen tut man das nicht. Das wird man eines Tages sehen. Und die Bibel sagt, darauf wartet die ganze Schöpfung. Wie viel mehr sollten wir dann, wenn wir das wissen, alles daran setzen, dass wir jetzt, demgemäß leben. Und damit, oder mit einem letzten Vers aus der Bibel, beende ich diese Predigt. Da sagt Paulus, darum beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung für würdig erachte und jeden Entschluss zum Guten und das Werk des Glaubens machtvoll vollende. So soll der Name unseres Herrn Jesus verherrlicht werden unter euch und ihr in ihm, wie es der Gnade unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus entspricht. Amen.